Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich Katharina.
Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallöchen.
Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Wir haben jetzt gar nicht so viel im Vorfeld
zu schnacken,
genau. Und
es regnet. Heute ist ein trüber Tag.
Stimmt, ja.
Es regnet, es ist so ein Apriltag, ne? Es war ein bisschen sonnig.
Also dann war, bei mir war nicht sonnig.
Nee, nee, doch, bei uns schon. Bei uns war zwischendurch echt schön. Nee. Heute Morgen war unschön, dann war es wieder schön. Dann jetzt ist es nicht mehr so schön, jetzt regnet es halt.
Bei mir war es heute nur unschön.
Okay, also war es nur bei mir ein Apriltag.
Ja, dann.
Wir haben heute
ein
mal
Thema.
Ein Thema ausgesucht.
Sorry, gerade.
Überraschung.
Wortfindungsstörungen.
Naja, ein Thema, was wir lange nicht mehr hatten.
Genau.
Und zwar Hexen.
Genau.
Also.
Vermeintliche
Hexen, ne? Wir wissen ja alle. Und so weiter und so fort.
Genau.
Aber Hexen. Woo! Verbrennt sie! Und so. Yay! Nein. Wir haben uns heute zwei Geschichten rausgesucht. Die eine relativ bekannt und nein, es ist nicht abgekupfert, weil es gerade auch von einem anderen Podcast rauskommt.
Ja,
das war wirklich Zufall.
Das ist wirklich blöder Zufall. Einige von euch hören wahrscheinlich auch Ice in the Dark. Da kam ja das jetzt, die eine Geschichte auch
das
raus,
ist
aber
nicht abgesprochen und
nein.
Es war wirklich einfach, ich habe mich geärgert.
Katharina hört den Podcast halt nicht mal.
Ja, ich höre den Podcast nicht mal.
Sowas passiert halt.
Ja, und die andere Geschichte ist semi-bekannt, würde ich sagen. Also mir hat sie jetzt tatsächlich erstmal nichts gesagt, aber ich bin umso gespannter auf deine Geschichte.
Katharina Henoth ist wohl die bekannteste jener Kölnerinnen, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts der Hexerei beschuldigt und hingerichtet wurden. Ihre Figur auf dem Kölner Rathausturm erinnert an einen grauenvollen Justizmord. Wo und wann Katharina zur Welt gekommen ist, ist ungewiss. Vermutlich kam sie zwischen 1570 und 1580 in Köln zur Welt, möglicherweise aber auch in den Niederlanden. Ihre Eltern Jakob und Adelheid waren um 1570 als protestantische Glaubensflüchtlinge nach Köln gekommen. 6 Jahre später konvertierten sie zum katholischen Glauben, um das Bürgerrecht zu erhalten und ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Ihre katholische Gesinnung zeigten sie durch Stiftungen an Kirchengemeinden. Katharinas Vater Jakob hatte seit 1579 das hoch angesehene Amt des kaiserlichen Postmeisters in Köln inne. Auch Katharinas Mutter Adelheid war im Postamt tätig, womit die Eltern ihren Kindern ein sorgenfreies Leben ermöglichten. Mehrere ihrer Geschwister schlugen eine geistliche Laufbahn ein. Jakobs Bestrebungen, Generalpostmeister zu werden, riefen die Neider aus dem Haus Taxis auf den Plan und führten zu 20 Jahren voller Streit um das lukrative Amt. Katharina bekam mindestens ein Kind, wurde aber früh Witwe. In den Jahren zwischen 1604 und 1623, in denen der Familie die Posthalterei entzogen und an die Coesfelds übergeben worden war, arbeitete Katharina zeitweilig als Zöllnerin in Zons. Sie war bekannt als hartherzige und korrupte Unternehmerin. 1623 kehrte sie, Witwe auch in zweiter Ehe, nach Köln zurück und führte mit ihrem Bruder Hartgard die Post, die wieder der Familie Henoth zugesprochen war. Als ihr Vater im Jahr 1625 im damals unglaublich hohen Alter von 94 Jahren starb, hielten die Geschwister den Tod des Familienoberhaupts zunächst geheim, um nicht die Geschäfte zu gefährden. Dafür fälschten die beiden die Unterschrift ihres Vaters. Doch der Schwindel flog auf. Und die Familie Henoth verlor in einem Prozess das Recht auf die Postmeisterei an die Fürsten von Taxis. Zeitgleich kamen in Köln Gerüchte auf, Katharina sei eine Hexe. Im Klarissenkloster, wo nicht nur Katharinas Schwester, sondern auch ihre Tochter Anna Maria lebte, hatte eine als besessen geltende Nonne behauptet, sie sei verzaubert worden. Und zwar von Katharina Henoth. Zudem hatte sie beim Exorzismus angegeben, sie könne nur genesen, wenn mit aller Schärfe gegen die Hexe und Teufelsbuhle vorgegangen werde. Weitere Bezichtigungen folgten. Bei unvorhergesehenen Ereignissen war in Köln plötzlich immer häufiger von Hexerei die Rede. Ende August 1626 wies die beschuldigte Katharina in einer Verteidigungsschrift an den Kölner Generalvikar Johannes Gelenius und die kurfürstlichen Kommissare die Vorwürfe zurück und drohte den Denunziantinnen mit gerichtlichen Schritten. Da die Gerüchte jedoch immer weitere Kreise zogen, wandte sich Katharina Ende Oktober an den Kölner Kurfürsten und Erzbischof Ferdinand von Bayern und bat um die Einsetzung einer Kommission zur Unterbindung der Vorwürfe. Dies wurde jedoch abgelehnt und Katharina an das weltliche Gericht verwiesen. Deshalb ließ Katharina, stets unterstützt von ihrem Bruder Hartgar, durch ihren Anwalt einen sogenannten Purgationsprozess einleiten, der ihre Unschuld beweisen sollte. In der Zwischenzeit ging jedoch Anfang 1627 beim Rat die förmliche Klage der Laienschwester von St. Clara ein. Am 9. Januar 1627 wurde Katharina verhaftet und in den Frankenturm gesperrt. Hier musste sie im Verlies darauf warten, dass ihr der Prozess gemacht würde. Eine lächerlich inhaftierte Nonne benannte Katharina als Mithexe. Der Rat erklärte, die Indizien seien aussagekräftig und überstellte sie dem kurfürstlichen Hohen Weltlichen Gericht, wo sie von den Anschuldigungen erfuhr. Die Schöffen stützten sich auf das Traktat »Der Hexenhammer«, in dem der Dominikaner Heinrich Kramer Regeln für die systematische Verfolgung und Tötung vermeintlicher Hexen aufgestellt hatte. Im März des Jahres schrieb Katharina an ihre Familie, »Gestern sind Schöffen hier gewesen und haben mich seltsame Sachen gefragt, die Gottlob alle gelogen sind.« Sie habe mit magischen Praktiken durch eine Raupenplage die Ernte der Propstei St. Severin vernichtet und durch Schadenszauber eine Totgeburt zu verantworten. Zudem sei sie für die Verbreitung von Zank und Unzucht mit Adeligen verantwortlich. Natürlich beteuerte Katharina ihre Unschuld, hatte jedoch keinerlei Möglichkeit, diese zu beweisen. Um ein Geständnis zu erzwingen, wurde sie Anfang Februar der peinlichen Befragung unterzogen. Diese Befragung wurde bei Inquisitionsprozessen eingesetzt, da der Einsatz der Folter zur damaligen Zeit als durchaus legitim angesehen wurde. Unterdessen bemühte sich ihre Familie vergeblich um die Freilassung oder Haftverschonung der Beklagten. Petitionen an den Kurfürsten wie Eingaben an den Rat blieben erfolglos. Zudem war Ende Januar 1627 auch Katharinas Schwester Wilhelmine Margarete Franziska inhaftiert und unter dem Verdacht der Hexerei verhört worden. Insgesamt wurde die vermeintliche Hexe mindestens dreimal gefoltert. Doch Katharina blieb standhaft und verweigerte ein Geständnis ihrer Hexerei. Eigentlich hätte der Prozess hier enden müssen, denn nach den damals gültigen Gesetzen hätte sie nach der dritten Folter ohne Geständnis freigelassen werden müssen. Zudem war es ihrem Bruder Hartgar inzwischen vor dem Reichskammergericht gelungen, ein Mandat zu ihren Gunsten zu erwirken. Trotzdem verurteilte das Hohe Weltliche Gericht in Köln Katharina am 18. Mai 1627 wegen Schadenszauber mit Todesfolge in 5 Fällen, Schadenszauber in der Natur, Verbreitung von Zank, magischen Praktiken, Routengängerei und Unzucht mit adeligen Herren zum Tode und drängte auf eine schnelle Vollstreckung des Urteils. Deshalb prangerte Hartgar den Fall später als Justizmord an, da Katharina ohne Geständnis hätte freikommen müssen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sie mehr als die erlaubten dreimal gefoltert worden war und noch ein Geständnis abgelegt hatte. Am 19. Mai wurde das Urteil bereits vollstreckt. Vermutlich geschunden und kahlgeschoren, wurde sie auf einem Karren zur Richtstätte Melaten vor den Toren der Stadt Köln geführt. Hier war eine Reisekutte errichtet worden, in der Katharina den Flammentod sterben sollte. Ein gnädiger Henker erwürgte sie, bevor das Feuer ihren Körper zu verzehren begann. Bis heute ist unklar, wie es zu dieser Hinrichtung kommen konnte, die jeder juristischen Grundlage entbehrt. Es gibt Versuche, vernünftige Erklärungen für die Gerichte zu finden, beispielsweise wirtschaftliche Motive. Wollte die Konkurrenz Katharina womöglich ausschalten? Oder war sie als Kapitalistin eine Hassfigur? War es die Angst vor einer Hexensekte oder Sozialneid gegenüber einer reichen Witwe? Die Vermutungen greifen ins Leere, waren gegebenenfalls kumulativ wirksam. Fest steht allein, dass es bis 1630 noch zu 33 weiteren Gerichtsverfahren kam und 24 davon zum Tode verurteilt wurden, sodass die Scheiterhaufen auf Melaten noch etliche Male brannten. Dass Katharina als Ratsturmfigur gewählt wurde, ist dem Justizmord und der Bedeutung Kölns für die theologische Vorbereitung der Hexenprozesse geschuldet. Es bedeutet nicht, dass ihre Geschäftspraktiken verharmlost werden. Allerdings werden diese Praktiken nur bei einer Frau thematisiert und nicht bei angesehenen männlichen Unternehmern. Es sollte aber noch mehr als 380 Jahre dauern, bis der Ruf der vermeintlichen Hexen rehabilitiert wurde. Erst im Juni 2012 beschloss der Rat der Stadt Köln auf Antrag der Nachfahren von Katharina Henoth die Rehabilitierung von insgesamt 38 Frauen, die im Zuge der Hexenprozesse verurteilt worden waren. Allerdings gilt diese Rehabilitation nur sozialethisch, nicht juristisch. Das Erzbistum erklärte sich hingegen nicht bereit, eine Mitschuld einzuräumen.
Wen wundert das?
Niemand.
Dankeschön. Das war eine spannende Geschichte, super interessant, mit meiner Namensvetterin, sagt man
Vetterin,
das so?
Ja.
Und ja, auch halt wieder entsetzlich auch ja. Gleichzeitig. Ne? Also allein diese, wie du schon gesagt, ich wusste nicht, dass nach dreimal Folter oder der sogenannten peinlichen Befragung, ohne Geständnis dann die Leute eigentlich freikommen sollten.
Wusste ich auch nicht. Und also ich habe, ja, es gibt einen Brief von Katharina an ihre Familie, den sie wohl während dieser Zeit, wo sie inhaftiert wurde, geschrieben hat, wohl nach der zweiten Folter.
Mhm.
Der ist auch in den Stadtarchiven von Köln, also da kam, der ist auch digitalisiert, aber der war jetzt zu lang und auf platt. da will ich mich jetzt nicht dran wagen, euch den vorzulesen. Aber da stand zum Beispiel unter anderem drin, also es war vermutlich, dass das zweite Verhör im März stattfand. Und es hat vermutlich mehr als 5 Stunden gedauert.
Oh mein Gott.
Also könnt ihr euch etwa vorstellen, also das mal 3 quasi, ne? Oder gegebenenfalls sogar noch öfter.
Mein Gott. Ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich will mir das gar nicht vorstellen.
Also das kann man sich auch einfach nicht vorstellen, was das für Schmerzen gewesen sein müssen.
Und die waren ja so schrecklich.
Die diese Frauen erleiden mussten. Klar, hin und wieder war auch mal ein Mann dabei.
Ja, aber es waren eigentlich meistens Frauen.
Aber hauptsächlich waren es faktisch Frauen, die verbrannt wurden. Keine Hexen, Frauen. Ja, Katharinas Schwester Margarete, die war ja auch kurz, also ja, inhaftiert. Sie wurde aber 1628 nach längerer Untersuchungshaft wieder entlassen.
Und 1628?
Ja.
Also fast ein Jahr später.
Mhm. Ja. Und auch ihre Tochter Anna Maria wurde zeitweilig im Januar 1627 inhaftiert, kam aber wieder frei. Also die wurde wohl mit einer der Nonnen konfrontiert, die halt auch gegen ihre Mutter ausgesagt haben. Ja, und ja.
Nee, ich wollte, alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, das Schlimme ist ja, du kannst diesen ganzen Menschen, also vor allem den Frauen, die unter Folter Geständnisse und weitere bezichtigt haben, den kann man ja noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil wenn du vor Schmerz fast vergehst und einfach nur willst, dass es aufhört und du Schmerzen zugefügt bekommst und alles sagen würdest, an diesem Punkt bist, damit es aufhört, da kannst du denen ja nicht mal einen Vorwurf machen. Aber diese Angst, dass du eigentlich, dass es dich jederzeit treffen konnte, nur weil
irgendwer... Das Ding ist, du musst dabei eigentlich dann ja auch noch aufpassen, was du aussagst, weil sonst bist du ja selber trotzdem dran.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist das ja. Das ist so willkürlich.
Absolut. Einfach.
Also da komme ich gleich auch noch mal zu. Und ich habe, also es gibt wohl keine sichere Angabe zu den Opfern aus dieser Zeit.
Mhm.
Aber manche Quellen gehen wohl von bis zu 60.000 Toten aus. Überwiegend meine natürlich Güte. Frauen. Klar, es wurden keine 60.000 Frauen verbrannt. Ne? Aber wenn man überlegt, wie viele Frauen unter der Folter allein dann gestorben sind.
Ja,
ob dieser großen Schmerzen und Verletzungen, die sie hatten.
Ja, und wie viele alte Frauen ja auch.
Ja.
Ne? Ich meine, die waren ja überhaupt nicht mehr in der Lage, das zu verarbeiten, körperlich in der Lage, diese Kräfte aufzuwenden, die du brauchst, um über diesen Schmerzen zu stehen. Also,
Also da halte ich tatsächlich diese Zahl jetzt auch gar nicht für so krass abwegig, muss ich
nicht in Europa
sagen. Nee. Was ich aber interessant finde, der Name peinliche Befragung, der kommt nicht daher, weil es so peinlich ist, sondern
von der Pein.
Ja, das ist von der Pein abgeleitet, also von Schmerz. Macht dann Sinn, klar, schmerzhafte Befragung, ja.
Früher habe ich mich auch gefragt, warum denn peinliche Befragung? Mhm. Aber Pein, Schmerz, natürlich, painful questioning.
Und diese peinliche Befragung wurde in Deutschland erst im 19. Jahrhundert abgeschafft durch das allgemeine preußische Landrecht von 1794 und die Strafprozessordnung von 1877.
Was? So spät?
Ja, weil diese Ordnungen und dieses Landesrecht ein rechtsstaatliches Verfahren mit fairen Prozessprinzipien etablierte.
Mhm.
Und bis dahin war das aber durchaus noch ein legitimes Mittel in der Strafverfolgung.
Meine Güte.
Ja.
Das ist so spät.
Ja. Ja, und vor allem ist es, das ist so verrückt, wenn man sich vorstellt, für diese Anklage, die es da braucht, oder diese Denunziation. Ja. Es genügte die Aussage einer beliebigen Person. Also es wurde nicht beachtet, was, also die Glaubwürdigkeit wurde nicht hinterfragt oder die Vergangenheit der Person, die diese Anklage einreichte. Ich hätte jetzt sagen können, boah, Katharina, meine Schwester, die ist eine Hexe. Die hat das und das gemacht. Zack.
Ja.
Ne?
Ja.
Also
es ist so krass, ne, weil, also als würde die Inquisition da sitzen, die Kirche da sitzen und mit den Hufenscharren wartend, dass bloß jeder kommt und irgendwen anschwärzt.
Mhm.
Ja. Schrecklich.
Boah. Ich auch. Im Vergleich gehörte Köln wohl aber, das fand ich irgendwie, also ich will mir nicht wissen, wie es dann in anderen Städten vorging, aber Köln gehörte wohl zu den verfolgungsärmsten Städten des Deutschen Reichs.
Yay.
Deswegen will ich nicht wissen, wie es in anderen Städten
opfertechnisch
zugegangen ist. Und ich hatte ja noch das Wort, jetzt habe ich, kann es schon gar nicht mehr aus dem Kopf wiederherstellen, Purgationsprozess. Und ja, im rechtlichen, das kommt
Entschuldigung,
von...
Entschuldigung, das war mein Kater.
Das Wort kommt von lateinischen Purgatio, was sowas wie Reinigung bedeutet. Und im rechtlichen Kontext bezeichnet er die Rechtfertigung oder Reinigung von Schuld.
Mhm.
Ja, also ja, um einfach seine Glaubwürdigkeit und Unschuld halt wiederherzustellen, sag ich mal.
Ja.
Und heute trägt eine Straße in Ehrenfeld und eine Schule in Köln-Kalk den Namen von Katharina Hinoth.
Mhm.
Und das historische Archiv begründet die Namensgebung der Schule wie folgt. Also ist nur ein Auszug natürlich. Ihre Persönlichkeit lässt mit Selbstbewusstsein, Gerechtigkeitssinn und Standhaftigkeit Eigenschaften erkennen, denen heute der Stellenwert von demokratischen Tugenden zugemessen wird.
Mhm.
Es gibt auch ein Lied von den Blackfoes. Das Lied heißt auch Katharina Hinoth. Und es gibt wohl auf Prime auch einen Film, der Die Hexe von Köln heißt. Ich habe ihn aber nicht gesehen, also keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht.
Mhm.
Oder ob der in der normalen Flat mit drin ist oder nicht. Aber ja, es gibt, und der handelt wohl hauptsächlich von Katharina Hinoth.
Mhm.
So, und jetzt habe ich noch, ich habe eine ganz informative Seite gefunden, die sich, ja, ich sag mal, mit dem Ablauf von so einem Prozess beschäftigt hat oder beschäftigt. Und ja, also zu Beginn wurden die Frauen entkleidet und außerdem entfernten die Inquisitoren durch Versengen oder Abschneiden jegliche Körperbehaarung der Angeklagten, damit kein Zaubermittel verborgen bleibt.
Als wäre diese Demütigung der Schmerzen schon nicht genug.
Nein.
Man muss sie auch noch ausziehen.
Es könnte vielleicht unter den Haaren sich ja noch was verbergen.
Ja, meine Güte.
Die Inquisitoren waren natürlich in einer viel stärkeren Position, da es einfach kein Unschuldsprinzip gab, ne, und man automatisch von der Schuld der Angeklagten ausging. Und zudem ging man halt auch davon aus, dass Gott es niemals zulassen würde, dass ein Unschuldiger verurteilt würde. So kann man sich das halt schön zurechtlegen.
Gott mit seinen Ablasszettelchen, damit du nicht ins Fegefeuer kommst.
Ja, es gab selbstverständlich auch keine Verteidiger für die Angeklagten, weil wenn man einen gefordert hat, dann wird man ja einen triftigen Grund dazu haben und diesen auch nötig haben.
Alter, ne? Entschuldigung, ey.
Mhm.
Boah, es macht mich einfach nur wütend. Wütend.
Ja, und weil der Teufel als Hexe warst du natürlich mit dem Teufel im Bunde.
Natürlich.
Und dieser wurde als sehr mächtig angesehen und daher konnte man den Hexen nicht auch noch den Schutz der Gesetze zugestehen, ne, da man sie ja sonst nicht ausreichend bekämpfen könnte. Weil sie ja die Macht des Teufels als Schutz schon hatten. Da brauchen sie ja keine Gesetze zum Schutz.
Boah, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, oder?
Mhm.
Also, oh, ja. Das macht mich immer nur wütender.
So, okay. Als nächster Schritt, ja, wurde dann halt diese peinliche Befragung durchgeführt. Und unter der Folter wurden natürlich auch diverse Fragen gestellt.
Mhm.
Und wenn man die sich mal, ja, genauer eigentlich anguckt, enthüllten diese Fragen nicht selten sexuelle Fantasien der Richter.
Ja, natürlich.
Wenn wir mal ehrlich sind, ne? So wurde zum Beispiel gefragt, klar, wann der Teufel erschienen ist. Moment, was haben wir denn noch? Ob der Teufel nach dem Pakt mit der Angeklagten geschlafen habe, auf welche Weise der Teufel ihr die Jungfräulichkeit geraubt hat, wie der Penis des Teufels sei und wie sein Samen.
Nein.
Ob der Koitus mit dem Teufel ihr bessere und größere Lust bereitet habe als der mit einem natürlichen Mann. Ob der Teufel mit der Angeklagten es mehrfach in der Nacht getrieben habe. Ob er den Koitus immer in natürlicher Weise ausgeführt habe oder auch mit anderen Teilen des Körpers.
Mein Gott.
Ob sie von anderen Männern auf natürliche Weise geschwängert worden sei. Was sie mit dem Säugling getan habe, ob das Kind gelebt habe. Ne? Und all solche Sachen. Und das ist ja jetzt nur ein kleiner Auszug an möglichen Fragen, die damals so gestellt wurden. Und natürlich gab es neben den Fragen auch einige ganz tolle Methoden zur Wahrheitsfindung. Unter anderem halt die Hexenproben. Die bestanden aus der Wasserprobe, der Tränenprobe und die Nadelprobe.
Die Tränenprobe, die kenne ich, glaube ich, noch nicht.
Ja, also die Wasserprobe, ja, da wurde halt die Angeklagte gefesselt, ins Wasser geschmissen und schwamm sie oben an der Oberfläche, handelte es sich natürlich um Hexerei, da man davon ausging, dass das reine Element Wasser Hexen abstoße.
Sehr logisch.
Ja.
Klar.
Bei der Tränenprobe, ausgehend von der Annahme, dass eine Hexe nicht weinen könne, wurden nicht geständige Angeklagte aufgefordert zu weinen. Kam es dann zu einem Tränenfluss, wurde dies als Indiz für ihre Unschuld angesehen. Ebenso wurde ein Mangel an Tränen während einer Folter als Zeichen für ein Bündnis mit dem Teufel angesehen.
Okay.
Und dann haben wir noch die tolle Nadelprobe. Nachdem ein Hexenmal gesucht und gefunden worden war, unterzog man diese auffällige Körperstelle der Nadelprobe. Hierbei kommt die Vorstellung zum Tragen, dass der Teufel seinen Bündnispartnern und Partnerinnen gleichsam als Zeichen der Verbundenheit ein Zeichen aufdrückt. Die Körperstelle, worauf der Teufel sein Zeichen brannte, sollte schmerzunempfindlich sein. Und es wurde behauptet, dass aus einer solchen niemals Blut fließen könne. Deshalb galt es nur als logisch, dass entsprechend gezeichnete Menschen es weder spüren können, wenn man mit einer Nadel in ein solches Hexenmal hineinsticht, noch dass es dabei zum üblichen Fließen vom Blut kommen könne. Allerdings gibt es auch heute noch, klar, es sind natürlich ja Werkzeuge aus dieser Zeit nach wie vor erhalten. Und es gibt halt darunter auch Werkzeuge für diese Hexenprobe, für diese Nadelprobe, die eindeutig zum Betrug dienten.
Ja, das weiß ich auch schon.
Dass zum Beispiel bei Druck auf die Stelle, der die Nadel halt in den Schaft reingeht.
Ja, wie diese Fake-Messer.
Genau, dass halt natürlich die Beschuldigte weder Schmerz empfindet noch Blut fließt, weil ist halt nichts passiert. Ja. Weitere Folterinstrumente waren unter anderem der Daumenstock oder der spanische Stiefel. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich weiß nicht mehr genau, was der spanische Stiefel ist. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe mir vorgestellt, dass das so ein Gerätschaft ist mit Nadeln drin, der dann so angezogen werden muss.
Ich weiß nicht. Könnte auch sein, dass das Eisenstiefel waren, die erhitzt wurden.
Ah, ja.
Ist auch jetzt gar nicht so.
Nee, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Oft kam es natürlich vor, dass eine Angeklagte während der Folter starb und nur selten wurde halt die Folter ohne Geständnis überstanden. Und die Folter wurde halt hierbei als starkes Mittel angesehen, dass die Angeklagte auch gegen den Willen des Teufels aussagen konnte. Weil sonst die Macht des Teufels halt einfach zu groß war, ne? Ja.
Ich habe so viele böse Wörter auf der Zunge für diese Menschen, die das durchgeführt haben.
Ja, und natürlich wurden die währenddessen halt auch über ihre Gehilfen und Zauberkumpanen befragt oder wo die geheimen Treffpunkte sind. Und da kam es dann natürlich nicht selten dazu, dass die eigentlichen Denunzianten dann selber genannt wurden und dann auch in diesem Kreislauf drin waren.
Ja.
Also das war ja ein einfach abgefucktes System.
Also eigentlich ein richtig krasser Rattenschwanz. So, so ist die Kugel einmal ins Laufen gekommen, da hört sie dann auch irgendwie nicht mehr auf, ne?
Ja.
So gesehen. Ganz übel.
Ja. Vor dem Vollstreckungsurteil, sag ich mal, wurde die Hexe natürlich noch einige Zeit gefangen gehalten. Falls sich herausstellen sollte, dass sie ein paar Namen zurückgehalten hat, ne, dann Und die Kosten dafür musste sie bzw. die Familie natürlich selber tragen.
Natürlich.
Und ja, in aller Regel endete der Prozess mit dem Todesurteil durch Verbrennung. Freisprüche waren äußerst selten, doch auch in diesem Fall war das Leben der betreffenden Frau selbstverständlich zerstört, da ihr während des Prozesses sowohl psychisch als auch physisch geschadet und sie durch die Folter zum Krüppel gemacht wurde. In jedem Fall musste die Hexe oder deren Angehörige, die nach dem Prozess genau überprüft wurden, für die Prozess- und meist auch die Hinrichtungskosten aufkommen. Das übrige Vermögen wurde von der Kirche konfisziert.
Natürlich.
Ja.
Man braucht ja Geld für weitere,
ja,
peinliche Befragungen. Ja.
Aber natürlich hatten die Angeklagten auch Rechte. Zumindest, was ich jetzt
atmen
finden konnte, im, was fürs Kurfürstentum Köln galt. Ja, eigentlich durfte man sie nur einmal foltern, das nur einen Tag. Und sie hatten sogar das Recht auf Pausen.
Wow.
Ja, das erzwungene Geständnis musste einen Tag nach der Folter wiederholt werden, damit es für eine Verurteilung ausreicht.
Wieder unter Folter, nehme ich an.
Wahrscheinlich, ja. Und Richter konnten auch eine Strafminderung versprechen, um ans Geständnis zu kommen. Damit war aber dann halt lediglich ein milderer Tod als Verbrennen gemeint. Also zum Beispiel vorheriges Erwürgen oder Enthaupten. Und diese, in Anführungsstrichen, Rechte wurden natürlich eigentlich nie berücksichtigt.
Ja.
Ne?
Fake-Rechte halt.
Ja. Ja, und damit bin ich aber jetzt auch am Ende meiner Geschichte über Katharina Henot.
Applaus. Das war sehr spannend, sehr interessant. Und ja, also ich bin ja eh irgendwie fasziniert von dieser Zeit. Von daher, auch wenn man, wenn es schrecklich war, aber man ist ja auch von schrecklichen Dingen fasziniert irgendwie. Das weiß ich nicht.
Ja. Ich bin jetzt schon sehr auf deine Geschichte gespannt.
Ja, ich fange jetzt auch mal an. Zwischen Anfang 1692 und Mitte 1693 ereignete sich in der damals sogenannten Neuen Welt etwas, das bis heute in den Köpfen der Menschen spukt und international traurige Berühmtheit erlangt hat. Die Hexenprozesse von Salem im Kolonialstaat Massachusetts. Mehr als 200 Menschen wurden damals der Hexerei, der Magie des Teufels, beschuldigt. 20 von ihnen wurden hingerichtet. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Geschichte der Prozesse zum Synonym für Paranoia und Ungerechtigkeit geworden. Die Hexenjagd, die durch Fremdenfeindlichkeit, religiösen Extremismus und seit langem schwelende soziale Spannungen angeheizt wurde, beflügelt auch heute noch, mehr als 300 Jahre später, die Fantasie der Menschen. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit lernten viele Religionen, darunter auch das Christentum, dass der Teufel Menschen, die als Hexen bekannt waren, als Gegenleistung für ihre Loyalität die Macht geben konnte, andere zu schaden. Von den 1300er Jahren bis Mitte des 17. Jahrhunderts herrschte in Europa ein regelrechter Hexenwahn. Zehntausende vermeintlicher Hexen, zumeist Frauen, wurden hingerichtet. Im Jahr 1689 begannen die englischen Monarchen William und Mary einen Krieg mit Frankreich in den amerikanischen Kolonien. Der Konflikt, der den Kolonisten unter dem Namen King William's War bekannt war, verwüstete Regionen im Hinterland von New York, Nova Scotia und Quebec und brachte Flüchtlinge in die Grafschaft Essex und insbesondere in das Dorf Salem in Massachusetts Bay Colony. Die vertriebenen Menschen belasteten die Ressourcen von Salem und verschärften die bestehende Rivalität zwischen Familien, die mit dem Reichtum des Hafens von Salem verbunden waren, und jenen, die weiterhin von der Landwirtschaft abhängig waren. Kontroversen gab es auch um Reverend Samuel Parris, der 1689 zum ersten geweihten Pfarrer von Salem Village ernannt wurde und sich schnell den Ruf eines rigiden und gierigen Mannes erwarb. Die puritanischen Dorfbewohner glaubten, dass all die Streitereien das Werk des Teufels waren. Im Januar 1692 begannen Paris' Tochter Elizabeth, 9 Jahre alt, und ihre Nichte Abigail Williams, 11 Jahre alt, Anfälle zu haben. Sie schrien, warfen mit Gegenständen, gaben merkwürdige Laute von sich und verrenkten sich in seltsamen Positionen. Ein örtlicher Arzt gab dem Übernatürlichen die Schuld. Ein anderes Mädchen, die 12-jährige Ann Putnam, erlebte ähnliche Anfälle. Am 29. Februar gaben die Mädchen unter dem Druck der Richter Jonathan Corwin und John Haythorne, die als Kolonialbeamte für die Verfolgung lokaler Fälle zuständig waren, 3 Frauen die Schuld an ihrem Leidensdruck, Tituba, eine Frau aus der Karibik, die von der Familie Paris versklavt wurde, Sarah Good, eine obdachlose Bettlerin, und Sarah Osborne, eine ältere, verarmte Frau. Ihre Vergehen? Tituba kannte exotische Praktiken und Geschichten aus ihrer karibischen Heimat. Das war fremdartig und somit ganz automatisch verdächtig. Sarah Good war als streitsüchtig und unangenehme Natur bekannt. Sie galt daher allgemeinhin als unheimlich und bat als Bettlerin oft um Almosen. Kurz, die Frau wurde einfach nicht gerne gesehen und musste weg. Und was war Sarah Osbornes angebliche Schuld? Sie entsprach nicht der sozialen Norm. Sie lebte allein und unkonventionell, ging nicht regelmäßig zur Kirche und focht um das Erbe ihres verstorbenen Mannes. Natürlich macht auch das einen schuldig, eine Hexe zu sein. Alle drei Frauen wurden am 1. März 1692 vor den örtlichen Magistrat gebracht und mehrere Tage lang verhört. Osborne beteuerte ihre Unschuld, ebenso wie Good. Aber Tituba gestand. Der Teufel kam zu mir und forderte mich auf, ihm zu dienen. Sie beschrieb ausführliche Bilder von schwarzen Hunden, roten Katzen, gelben Vögeln und einem großen Mann mit weißem Haar, der wollte, dass sie sein Buch unterschreibt. Sie gab zu, dass sie das Buch unterschrieben hatte und behauptete, dass es noch mehrere andere Hexen gab, die die Puritaner vernichten wollten. Von den drei Frauen wurde jedoch nur Sarah Good auf dem später sogenannten Galgenhügel hingerichtet. Sie starb am 19. Juli. Tituba wurde nach etwa einem Jahr im Gefängnis freigelassen, als jemand ihre Kaution zahlte. Man nimmt an, dass diese ca. 7 Pfund betrug, doch wer das Geld entrichtet hat, ist unbekannt. Sarah Osborne starb am 10. Mai in Haft, bevor sie offiziell vor Gericht gestellt werden konnte. Nachdem die Saat der Paranoia also durch diese Verhöre und Urteilssprüche gelegt war, folgten in den nächsten Monaten eine Reihe von Anschuldigungen. Die Anschuldigungen gegen Martha Corey, ein treues Mitglied der Kirche in Salem Village, beunruhigten in diesem Zusammenhang die Gemeinde sehr. Denn wenn sie eine Hexe sein konnte, dann konnte es jeder sein. Sie wurde bezichtigt, mit dem Teufel im Bunde zu sein, weil sie Zweifel an der richterlichen Vorgehensweise und der Legitimität der Hexenprozesse im Generellen geäußert hatte. Ihr Leben endete am 22. September 1692 auf dem Galgenhügel. Die Richter befragten sogar die 4-jährige Tochter von Sarah Good, Dorothy, deren zaghafte Antworten als Geständnis ausgelegt wurden. Sie wurde daraufhin für 8 Monate inhaftiert, bevor man das kleine Mädchen am 10. Dezember 1692 gegen eine Kaution von 50 Pfund freiließ. Die Verhöre wurden im April des Jahres ernster, als der stellvertretende Gouverneur der Kolonie, Thomas Danforth, und seine Assistenten den Anhörungen beiwohnten. Dutzende von Menschen aus Salem und anderen Dörfern in Massachusetts wurden zu den Verhören vorgeladen. Am 27. Mai ordnete Gouverneur William Phipps die Einrichtung eines Sondergerichts mit den Bezeichnungen Oyer für Anhörung und Terminer für Entscheidung für die Bezirke Suffolk, Essex und Middlesex an. Die erste angeklagte Hexe, die vor das Sondergericht gebracht wurde, war Bridget Bishop, eine ältere Frau, die für ihre geschwätzigen Gewohnheiten und ihre Promiskuität bekannt war. Auf die Frage, ob sie Hexerei begangen habe, antwortete Bishop: »Ich bin so unschuldig wie ein ungeborenes Kind.« Die Verteidigung muss nicht überzeugend gewesen sein, denn sie wurde für schuldig befunden und am 10. Juni 92 als erste Person auf dem späteren Galgenhügel gehängt. Nur wenige Tage nach der Einsetzung des Gerichts schrieb der angesehene Geistliche Cotton Mather einen Brief, in dem er das Gericht aufforderte, keine Gespensterbeweise, Aussagen über Träume und Visionen, zuzulassen. Das Gericht ignorierte diese Bitte weitgehend und verurteilte 5 Personen im Juli, 5 weitere im August und 8 im September zu Tode. Am 3. Oktober prangerte Increase Mather, Cotton Mathers Vater und damalige Präsident von Harvard, die Verwendung von Gespensterbeweisen oder Spektralbeweisen an und trat damit in die Fußstapfen seines Sohnes. Er sagte, es wäre besser, wenn 10 verdächtige Hexen entkämen, als dass eine unschuldige Person verurteilt würde. Als Reaktion auf die Bitten und die Vernehmung seiner eigenen Frau als mutmaßliche Hexe verbot Gouverneur Phipps weitere Verhaftungen und ließ viele angeklagte Hexen frei. Am 29. Oktober löste er das Court of Oyer and Terminer auf und ersetzte es durch ein Superior Court of Judicature, oberster Gerichtshof, der keine sogenannten Spektralbeweise zuließ und vergleichsweise nur 3 von 56 Angeklagten verurteilte. Im Mai 1693 hatte Phipps alle wegen Hexerei Inhaftierten begnadigt. Doch der Schaden war bereits angerichtet. 19 Männer und Frauen waren auf dem Galgenhügel gehängt worden. Als das 20. Todesopfer der Salem-Hexenprozesse gilt Giles Corey, Martha Coreys 71-jähriger Ehemann. Er war ein wohlhabender Farmer, allerdings mit einer umstrittenen Vergangenheit, da er bereits wegen des Todes eines anderen Farmers angeklagt worden war, aber nicht verurteilt wurde. Nachdem seine Frau unter den ersten Verurteilten auf dem Galgenhügel starb, wurde Giles ebenfalls der Hexerei angeklagt, nachdem einige junge Frauen und Mädchen bezeugt hatten, er hätte sie heimgesucht. Da sich Giles jedoch weigerte, an dem Gerichtsprozess in irgendeiner Weise teilzunehmen, wurde er als einziger bekannter Angeklagte zu Tode gefoltert. Um ihm ein Geständnis abzuringen, wurde er dem sogenannten Pressen unterzogen. Im September 1692 starb er nach dreitägiger Folter, indem man ihn mit Brettern, auf die schwere Steine geladen wurden, zu Tode erdrückte. Mindestens 5 der Angeklagten starben im Gefängnis, darunter, wie schon vorher erwähnt, Sarah Osborne. Sogar Tiere fielen der Massenhysterie zum Opfer. Kolonisten in Andover und Salem Village töteten 2 Hunde, von denen sie glaubten, sie stünden in Verbindung mit dem Teufel. In den Jahren nach den Prozessen und Hinrichtungen gestanden einige der Beteiligten, wie der Richter Samuel Sewell und die Anklägerin Ann Putnam, öffentlich Fehler und Schuld ein. Am 14. Januar 1697 ordnete der General Court von Massachusetts einen Tag des Fastens und der Gewissenserforschung angesichts der Tragödie von Salem an. Im Jahr 1702 erklärte das Gericht die Prozesse für ungesetzlich und 1711 verabschiedete die Kolonie ein Gesetz, das die Rechte und den guten Namen vieler Angeklagter wiederherstellte und ihren Erben eine Entschädigung von insgesamt 600 Pfund zusprach. Aber erst 1957, mehr als 250 Jahre später, entschuldigte sich Massachusetts formell für die Ereignisse von 1692. Elizabeth Johnson war die letzte der verurteilten Hexen, die eine Begnadigung erhielt, da sie aus unbekannten Gründen in der Resolution von 57 nicht erwähnt wurde. Erst 2022 erhielt Johnson nach einer erfolgreichen Lobbykampagne einer 8. Schulklasse in Staatsbürgerkunde eine offizielle Begnadigung. Im 20. Jahrhundert waren Künstler und Wissenschaftler gleichermaßen von den Hexenprozessen von Salem fasziniert. Der Dramatiker Arthur Miller griff die Geschichte 1953 in seinem Stück »Der Schmelztiegel« im Original »The Crucible« wieder auf. Gelehrte boten konkurrierende Erklärungen für das seltsame Verhalten in Salem an, wobei Wissenschaftler nach einer medizinischen Ursache für die Leiden der Ankläger suchten, also vor allem die Eltern der von Krämpfen und merkwürdigen Verhalten heimgesuchten Mädchen. Eine frühe Hypothese, die heute vor allem in historischen Kreisen als randständig gilt, besagt, dass die Kinder möglicherweise an Mutterkorn litten, einer Krankheit, die durch den Verzehr von Lebensmitteln verursacht wird, die mit dem Pilz Mutterkorn kontaminiert sind. Zu den Symptomen gehören Muskelkrämpfe, Erbrechen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Andere Theorien betonen eine Kombination aus Kirchenpolitik, Familienfäden und hysterischen Kindern, die sich in einem Vakuum politischer Autorität entfalteten, wie die Encyclopaedia Britannica feststellt. Letztendlich sind die Ursachen der Hexenverfolgung nach wie vor Gegenstand vieler Debatten. Anlässlich des 300. Jahrestages der Hexenprozesse weihte der Nobelpreisträger Elie Wiesel das Witch Trials Memorial in Salem ein. Ebenfalls in Salem zeigt das Peabody Essex Museum, in dem die originalen Gerichtsdokumente aufbewahrt werden, Ende 2021 und Anfang 2022 eine Ausstellung, die sich mit der Tragödie auseinandersetzt. Die jedoch meistbesuchte Attraktion der Stadt, das Salem Witch Museum, zeugt heute noch von der anhaltenden Faszination der Öffentlichkeit für die Hysterie des 17. Jahrhunderts.
Dankeschön. Auch super spannende Geschichte. Und durch diese 8. Klasse wurde die Elizabeth Johnson auch noch rehabilitiert.
Ja, ja, also krass. Sie war
Chapeau
wirklich...
Chapeau an diese Klasse.
Ja, habe ich auch gedacht.
Also wirklich.
Tolle Kinder.
Ja, vor allem eine 8. Klasse. Wie, gut, ich weiß nicht, wie man...
14, 13, ja, 14.
Ich weiß nicht genau, wie das in Amerika ist.
Ja, ich glaube aber auch.
So ähnlich etwa. Wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Ah, voll gut.
Krass. Ja, und sie war wirklich die Letzte, aus welchem Grund auch immer, die keine Begnadigung erhielt, rückwirkend. Und ja, und da hat sich die Klasse einfach dann auch für eingesetzt. Ne?
Ja, krass. Also auch, was ich dir eben schon off-record gesagt habe.
Off-record.
Ich versuche mir ja immer bei sowas vor Augen zu halten. Die Leute wussten es leider nun mal nicht besser, es war sehr gläubig, also sehr
waren viele Leute sehr gläubig.
Ja, es war alles sehr gläubig. Alles, was irgendwie anders war, war dann plötzlich ja außer der Reihe. Und ne? Und auch, klar, man hatte nicht so das Verständnis von Krankheiten, wie man es nun mal heute hat. Aber trotzdem, diese Grausamkeiten, die man dann anderen Menschen antut, einfach weil
überhaupt
sie Geschichten aus ihrer Heimat kennt oder sie bettelt oder Kritik übt.
Ja, das ist...
Also, oh, ja. das geht nicht, es will nicht in meinen Kopf rein.
Ja, also ich finde es auch hart. Ich meine, wir dürfen, wie Philipp Fleiter uns lehrt, nicht immer den Rückschaufehler anwenden. Ne?
Nein, natürlich nicht, aber einfach generell diese... Deswegen sage ich ja, klar, man muss sich vor Augen halten, dass das nun mal
eine andere Zeit war,
aber halt einfach die Tatsache, dass diese Grausamkeiten anderen Menschen angetan wurde, einfach weil wirklich, also wegen, bei deiner Geschichte ja nun wirklich wegen absoluten Nichtigkeiten. Ja. Bei der Katharina haben sie sich ja wenigstens noch Mühe gegeben, wirklich irgendwas sich auszudenken, was sehr absonderlich war mit dieser Raupenplage und so.
Ja.
Ne? Aber einfach nur, weil man Kritik an den Prozessen übt oder Geschichten aus seiner Heimat erzählt.
Weil man aus der Karibik kommt und deshalb also, exotisch ist.
Wirklich. Ja. Nee, und das will nicht in meinen Kopf, dass man daraufhin solche Grausamkeiten den Menschen antut.
Ja, das finde ich auch schwer zu begreifen.
Anstatt die, dann verbann die doch einfach aus dem Dorf.
Ja, geh so, halt. Ne? Geh. So, wir wollen dich hier nicht mehr, geh.
Ja.
Geh mit Gott, aber geh.
Ja.
Ne? So. Also, ja, das ist halt so krass. Man muss jedoch vielleicht lobend bemerken, wenn man so möchte, oder positiv hervorheben, dass die Verhöre von Salem sich bis auf dem von Giles Corey insofern von den europäischen peinlichen Befragungen unterschieden.
Ohne Folter, ne?
Dass die eben nicht gefoltert wurden, jedenfalls nicht physisch. Die Verhöre haben auf physische Brutalität verzichtet, jedoch wurden die Angeklagten stattdessen ganz schwerem psychischem Druck ausgesetzt. Nicht zuletzt deswegen, weil die halt ganz oft öffentlich befragt wurden. Also so, dass auch ganz viele andere Leute einfach mitgucken konnten. Ja, und das hat natürlich übelsten psychischen Druck ausgelöst. Ne? Aber wenigstens mussten sie keine Schmerzen leiden im Sinne von physischen Schmerzen.
Ja. Aber ich war sehr überrascht, dass die, wie heißt sie, Tibula?
Nee. Tituba.
Tituba, dass die nicht verurteilt wurde, obwohl sie das alles gestanden hat.
Ja, weil sie hat andere denunziert.
Ja.
In diesen Geständnissen. Und das hat sie mehr oder weniger gerettet.
Aber da sieht man ja auch, wie willkürlich das ist. Mhm. Ja, okay, du bist zwar mit dem Teufel im Bunde, aber du hast uns ja andere Namen genannt.
Ja.
Also, viel Spaß, geh.
Ja.
Also, Also, das folgt ja nicht mal irgendeinem Schema.
Mhm.
So.
Überhaupt nicht. Ich habe auch mal so aufgelistet, was die Prozesse von Salem eigentlich so besonders in Anführungszeichen gemacht hat. Unter anderem ist das natürlich einmal diese unglaubliche Massenhysterie, die sich in diesem Ort
entfaltet hat.
Danke. Diese Angst vor Hexerei, dämonischen Mächten, dem Teufel. Es hat sich zu diesem Zeitpunkt gefördert natürlich auch durch diese politischen Verstrebungen und alles hat sich das halt wie ein Lauffeuer ausgebreitet und die Menschen waren für sowas halt extrem anfällig zu dem Zeitpunkt und das hat sie dann zu diesem irrationalen und extremen Handeln geführt und auch zu diesen Denkweisen. Dann ist auch, was hier halt auch hervorgehoben wurde, war, dass gerade für die Salem-Prozesse ganz lange diese Spektralbeweise, diese Geisterbeweise gelten. Das war nichts. Das war, jeder konnte kommen und es hat ausgereicht, jemandem zu sagen, den habe ich heute Nacht gesehen im Traum, wie er böse Sachen gemacht hat. Und auch hier, es wurde die Glaubwürdigkeit nicht hinterfragt, es wurde nicht hinterfragt, kennen die sich eigentlich wirklich? Was ist vorgefallen? Ja. Nichts. Es wurde, jeder konnte kommen und sagen, der ist mir irgendwie erschienen und ich habe gesehen, wie der gemacht. Genau, und ich habe gesehen, wie der irgendwas Böses gemacht hat.
Unglaublich.
Die waren damals zwar auch schon sehr umstritten, aber erst mit dem Governor Phipps ist das halt wirklich zurückgegangen, dass diese Spektralbeweise abgelehnt wurden und nicht mehr als zulässig galten. Dann natürlich für einen Ort diese hohe Anzahl an Angeklagten und eben dann auch Verurteilten, also über 200 Angeklagte und 20 Hingerichtete, ist halt für einen Ort extrem viel. Ja. Und nicht zuletzt war das halt besonders.
Der wahrscheinlich auch nicht sonderlich riesig war.
Ja, nee, Salem war klein, ne? Also Village halt. Mhm. Deswegen war es ja so, war es ja wie ein Schmelztiegel, die ganzen Flüchtlinge vom Krieg, ja, die eben die Ressourcen auch verbraucht haben natürlich für einen Ort, der dafür überhaupt nicht ausgelegt war.
Ja.
Dann mussten die natürlich auch irgendwo leben, wohnen, unterkommen, diese Flüchtlinge.
Ja.
Und das alles, das hat sich halt zu einem großen Kessel, brodelnden Kessel zusammengemischt und hat sich irgendwann eben wie im Vulkanausbruch geäußert. Und nicht zuletzt ist es halt so besonders, weil das alles zu einer Zeit geschah, wo dieser eigentliche Hexenwahn bereits vorüber war. Also der europäische Hexenwahn, der ging bis ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts. Also nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 brach das eigentlich ab und hat rapide abgenommen mit den Hexenprozessen. Und dazu muss man sagen, dass in Amerika dieser Wahn sowieso gar nicht da war.
Ja.
Also da gab es vereinzelt mal eine Verbrennung oder eine Hinrichtung durch den Galgen.
Ja.
Aber nicht so, dass du da von einer Hexenverfolgung sprechen konntest.
Habe ich ja eben schon gesagt. Das liegt meines Erachtens an dem einfach vorherrschenden katholischen Glauben in Europa.
Ja, hundertprozentig. Ich meine, die sind ja auch die Strippenzieher gewesen.
Halt das mit dem Teufel und hast du nicht gesehen.
Ja.
Ne?
Die sind ja absolute Strippenzieher gewesen.
Ja.
Und da kann man sich halt auch einfach nicht rausreden.
Nee, kann man auch nicht.
Also ist so. Ne? Das hat aber tatsächlich dazu geführt, dass eben diese internationale tragische Berühmtheit über die Salem-Hexenprozesse hereinbrach. Was ich auch ganz, ganz schrecklich fand in diesem Zusammenhang, war eben die kleine Dorothy Good, die man als vierjähriges Mädchen 8 Monate lang inhaftiert hat. 8 Monate lang.
Ein vierjähriges Kind.
Erst wurde ihre Mutter hingerichtet und dann hat man sie von ihrem Vater weggeholt, weil man sie auch eben befragt hat und dann gesagt hat, ja, das Kind muss auch eine Hexe sein, mit ihr in den Knast.
Furchtbar. Also wenn ich mir vorstelle, meine Tochter ist ja jetzt auch fast 4, wenn die einfach jetzt ganz allein irgendwo eingesperrt werden würde für Monate und dann auch noch solche Bezichtigungen hören muss und kein liebes Wort und furchtbar, wirklich.
Also sie war halt auch wirklich die jüngste inhaftierte Angeklagte der Salem-Prozesse. Und das hat sie halt auch nicht gut verkraftet.
Ja,
also,
das wundert mich jetzt nicht.
Nee, mich auch nicht. Ihr Vater beschrieb sie später als geistig verwirrt und nicht fähig, sich um sich selbst zu kümmern.
Ja.
Und sie wurde zwar erwachsen, bekam auch 2 Kinder, aber über einen Ehemann ist halt nichts bekannt.
Mhm.
Und die Allgemeinheit hat sie halt als hauptsächlich umherirrend und wandernd beschrieben, so rastlos und hilflos eigentlich. Ne?
Ich meine, wenn du dir 8 Monate wahrscheinlich täglich anhören musst, was du für eine Irre bist und Hexe und was weiß nicht, was die dir alles an den Kopf geworfen haben.
Ja, und guck mal, da sind ja auch keine, sie ist ja dann auch komplett sich selbst überlassen worden. Da war ja nichts mit Spielzeug oder so, dass sich das Kind auch mal beschäftigen konnte.
Oh, nee, furchtbar, wirklich.
Ich weiß jetzt nicht, wie die Umstände der Inhaftierung waren, ich meine, wir kennen das ja, dass jetzt in Amerika nicht so krass alte Bauten stehen wie jetzt hier in Europa mit Burgen und allem, so richtig gemauerte Kerker. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach irgendwelche Holzverschläge waren, wo die drin gesessen haben. Ne?
Ja.
Und das ist schon eine sehr schlimme Vorstellung.
Voll.
Also, ja, ihre Kaution von 50 Pfund, man weiß halt auch nicht, wer die bezahlt hat. Ihr Vater war es offensichtlich nicht.
Mhm.
Wundert mich aber auch nicht, weil heutzutage wären es ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro,
wow,
die gelatzt hätten werden müssen für das Krass. Kind.
Und vor allem die Kaution für dieses arme Kind ist so viel höher als für die aus der Karibik.
Ja, ja, also die war ja nur eine Sklavin.
Ja, ne? Aber trotzdem, ne?
In Anführungszeichen nur, ne? Also
ja,
die galt halt natürlich sehr viel weniger als ein Kind von einer angesehenen Familie.
Ja.
Und deswegen finde ich das schon logisch, weil...
Ja, aber trotzdem finde ich, unter dem Kontext ist das schon...
Also,
wahrscheinlich richtig, aber trotzdem.
Ja.
50 Pfund und umgerechnet, was war das?
8.000 bis 10.000 Euro, ja, circa. Also, man muss natürlich die historische Inflation dabei betrachten.
Ja, ja, natürlich.
Hier einen großen Dank an Copilot, der mir bei der Umrechnung sehr behilflich war. die 7 Pfund von der Tituba, die wären heute circa 1.100 bis 1.700 Euro.
Mhm.
Auch viel Geld.
Ja.
Ja, auch viel Geld. Und wenn wir jetzt noch den Schadensersatz beleuchten, den ja insgesamt, also nicht jeder einzelne Erbe hat 600 Pfund erhalten, sondern insgesamt.
Ah, okay.
Ist es auch nicht viel.
Ja, ja, ich dachte, jeder hätte 600 bekommen. Da dachte ich schon, och, ja,
ja,
das wird
ja
bestimmt umgerechnet nicht wenig sein.
Das ist auch nicht wenig umgerechnet, aber immer noch viel zu wenig für die Leiden. Aber wenn man das jetzt aufsplittet auf die Nachfahren, ich weiß ja nicht, wie viele da waren, aber bestimmt nicht nur zwei.
Nee.
Und die waren heute oder wären heute insgesamt 100 bis 150.000 Euro wert.
Ja, gut.
Ja, ja. Das ist nicht viel.
Nee, wenn man es noch unter, wer weiß, wie womit vielen man, aufteilen muss.
Womit
ne?
man jetzt hier ein Menschenleben aufwägen will, aufgeteilt, also mehrere Menschenleben eigentlich,
ja,
das ist schon eigentlich lächerlich. Ne?
Ja, krass.
Aber ja, was soll man dazu sagen? So ist es halt. Ich meine, wir kennen das ja auch. Heutzutage kommst du unschuldig ins Gefängnis, musst du hier in Deutschland auch noch deine Kost und Logis bezahlen, ja? Ja,
kriegst 25 Euro pro Tag.
Nee, das wurde erhöht
auf
70 Euro, glaube ich.
Oh, immerhin.
Und du musst trotzdem noch die Kost und Logis bezahlen.
Ach, das ist also, lächerlich.
Also
wirklich.
Dafür, dass man dich unfreiwillig eingebuchtet hat, unschuldig.
Ja.
Ja, Frechheit ist das, eine Frechheit.
Das ist eine richtige Frechheit.
Naja, so ist es halt, es ist einfach ungerecht, so, Punkt.
Ja.
Es ist einfach ungerecht, das Ganze... Dieser ganze Wulst an Historie aus dieser Zeit, das ist nicht fair gelaufen.
Ach, nee.
Ja, natürlich gibt es darüber diverse Filme, Bücher, Serien über diese ganzen Sachen. Ja, also es gibt einen Film von 1957, der basiert auf dem Theaterstück von dem Arthur Miller, also auf dem The Crucible oder Schmelztiegel, Die Hexen von Salem. Und es gibt eben einen Film, der genauso heißt The Crucible, der ist aber von 96 und ist eben eine weitere Verfilmung von seinem, auf einer anderen Art und Weise, von seinem Theaterstück. In diesen Hauptrollen sind tatsächlich Daniel Day-Lewis und Winona Ryder.
Mhm.
Ich meine, ich habe den Film vielleicht sogar irgendwann mal gesehen, aber sicher bin ich mir nicht.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich eine Serie, die war mir vorher überhaupt nicht bekannt und ich weiß nicht, ob sie deswegen, also weil, dass man nichts von ihr gehört hat, weil sie vielleicht nicht so allzu gut ist. Aber von 2014 bis 2017 wurde eine TV-Serie gedreht, die Salem heißt und eben darauf basiert. Ja, und es gibt diverse Sachbücher, auch das Theaterstück von Arthur Miller ist als Buch dargelegt wurden, gedruckt wurden, sodass man sich das auch lesen kann, durchlesen kann. Und natürlich Sachbücher, die das alles beleuchten, aus verschiedenen Perspektiven etc. Also wenn man da einfach nur mal ein bisschen rumgoogelt, dann wird man sehr schnell fündig. Ja, und jetzt habe ich auch viel geredet und bin ans Ende gekommen von den Salem-Prozessen.
Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich finde, da hatten wir heute zwei sehr interessante Geschichten.
Auf jeden Fall. Also mich interessieren unsere Hexen-Stories ja eh immer
sehr,
stimmt. Muss ich sagen.
Müssen
muss ich
wir eigentlich öfter machen.
Ich hoffe, euch, unseren Hörern, hat es eben auch sehr interessiert und gefallen. Und vielleicht habt ihr euch ja ähnlich echauffiert wie wir uns.
Bestimmt.
Und
falls nicht, bin ich enttäuscht von euch.
Ja, manche, die fühlen sich da halt nicht so rein und dann können die das eher unemotional anhören.
Disappointed. Okay. So, und damit gehen wir zum Abschluss der Folge.
Genau.
Noch was Schönes zum Schluss.
Ja, ich hatte gerade ein bisschen Schwierigkeiten, eine Empfehlung von meiner Liste zu finden, weil die fünf Sachen, die ich da jetzt noch draufstehen hatte, die so, als ich die draufgesetzt habe, waren die super. Aber so, je länger die draufstehen, desto weniger kann ich mich, also desto weniger sind das so Empfehlungen für mich, weißt du?
Ich habe auch so ein paar Empfehlungsleichen.
Ja, aber ich möchte euch jetzt, Katharina und ich haben ja mit unserer Mama und unserer Tante einen Buchclub. Und da haben wir jetzt, also das aktuelle Buch, was wir lesen, das fand ich tatsächlich ganz gut. Und dachte ich mir, dann empfehle ich euch das. Mhm. Und zwar ist das Tod, bist du perfekt von J.P. Delaney. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Und das ist ein Thriller, weitestgehend. So, also es wird als Thriller deklariert. Ja, kann man gelten lassen, irgendwie.
Viele Thriller werden, da wird ja einfach der Stempel Thriller draufgedrückt und eigentlich ist es was anderes.
Ja, aber es ist schon ganz gut. Also es geht darum, dass Ehefrau von einem Mann, die ist verstorben und er ist Geschäftsführer, Inhaber von so einer Robotikfirma und hat 5 Jahre lang daran rumexperimentiert, um sie wiederzuholen als KI-Roboter. Mhm. Ja, und sie versucht dann irgendwie ist davon erstmal gar nicht begeistert.
Ach was.
Ja, und versucht dann, und die haben auch ein Kind zusammen, der an einem bestimmten Syndrom leidet. Das gehört, glaube ich, zum Autismus-Spektrum. Mhm. Das ist aber noch mal ein bisschen krasser.
Okay.
Das hat auch einen bestimmten Namen, ich habe den jetzt aber nicht im Kopf. Auf jeden Fall halt der Umgang mit dem Kind ist nicht so einfach. Mhm. Gerade auch vielleicht für einen Roboter gerade deswegen einfacher, weil es nicht diese unnötigen Mimiken und Töne in der Stimme hat und sowas. Ne? Auf jeden Fall, versucht sie halt in ihrem Leben irgendwie jetzt klar zu kommen mit ihrem Mann und hast du nicht gesehen, findet dabei aber immer mehr merkwürdige Sachen raus, dem sie dann auf den Grund gehen will. Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil du musst es ja auch noch lesen.
Ja, ich habe es noch gar nicht gelesen.
Und ich fand es aber tatsächlich ganz gut geschrieben, also man hat einen guten Lesefluss, es ist spannend,
Das war ja schon im vorangegangenen Buch.
Wir haben vorher im Buchclub auch ein anderes Buch von ihm gelesen, Die Fremde in meinem Haus, war auch ein gutes Buch, das Ende ein bisschen hat nicht so gepasst, das finde ich jetzt stimmiger in dem Buch.
Sehr gut.
Ja, und deswegen möchte ich euch Tod bist du perfekt empfehlen, als Buch.
Sehr schön, vielen Dank.
Bitte.
Wie stolz sie jetzt gelächelt hat. Ja. Das hättet ihr sehen müssen. Ich empfehle euch eine vierteilige Doku. Hm? Und zwar auf Netflix. American Manhunt, O.J. Simpson. Hm. Und ich weiß nicht, die Älteren von euch werden sich vielleicht daran erinnern. Ich konnte mich nicht erinnern, weil wir waren einfach zu jung, als dass uns das irgendwie angegangen wäre.
Also ich weiß, worum es geht. Ich weiß auch um die um den Skandal bei diesem Prozess. Aber klar, selber miterlebt haben wir den jetzt in den Medien nicht.
Nee, weil wir waren einfach zu jung. Also in den 90ern passiert ganz kurze, ein ganz kurzer Umriss. In den 90ern ist ein Doppelmord passiert. Und zwar an der Ex-Frau von O.J. Simpson, Nicole Simpson, und ihrem wahrscheinlich damaligen Lover. Es kommt ziemlich schnell heraus, dass O.J. Simpson, also der Mann oder Ex-Mann von Nicole, ziemlich, ziemlich, ziemlich verdächtig ist. Die Beweise sind erdrückend, das sieht man auch. Die Beweise sind wirklich absolut erdrückend. So viel Blut und DNA, wie da gefunden wurde, das ist eigentlich, sollte man meinen, Klarer Fall. Klarer Fall, wir nehmen auf, wir klagen an und wir verurteilen. Nee, so ist es leider nicht gelaufen. Es artet aus zu einem riesigen Skandal, nämlich insofern, dass OJ angeklagt wird, aber sich dieser ganze Prozess plötzlich zu einer Art, also diese Rassismuskeule kommt halt wieder da rein, die absolut unangebracht war, aber die aufgrund dessen, dass 2 Jahre vorher ein Schwarzer durch die Polizeigewalt brutals zugerichtet wurde und die Polizisten, von denen es klare Videos gab, also wirklich, da werden Videoausschnitte gezeigt, das ist übel, wie die auf den draufhauen, ganz klar, und die werden freigesprochen, ja, weil das gehört zum Polizistensein dazu, keine Ahnung, die wurden freigesprochen und deswegen Rages, da gab es Revolte, da gab es Plünderungen, also die schwarze Community ist richtig ausgerastet aufgrund des Freispruchs von den Polizisten.
Ja gut, verständlich.
Ne? Verständlich, dass die aber in O.J. Simpson jetzt sowas wie ihren Messias gesehen haben. Der war ein ganz berühmter Footballer, dann war er ein Schauspieler, der hat Werbung gemacht, der war so war prominent.
War nicht der Vater von den Kardashians sein Anwalt?
Ja.
Ja, ne?
Ja, der, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Robert Shapiro. Er war einer seiner Anwälte, der hatte ja dann mehrere, ist aber relativ schnell mehr oder weniger als Lead-Anwalt abgesetzt worden.
Ah, okay.
Er war immer noch im Team, aber jemand anderer hat dann halt die Führung übernommen. Das Problem ist halt einfach, dieser ganze Prozess ist in eine ganz falsche Richtung gegangen und es ging hinterher nicht mehr darum, ob Schuld oder nicht Schuld, sondern eigentlich ging es darum, jeder erwartet mehr oder weniger einen Freispruch aufgrund dessen, dass er schwarz ist. Als Gerechtigkeitsausgleich für den Rodney hieß er, glaube ich, der 2 Jahre zuvor eben, er ist nicht gestorben an der Polizeigewalt, aber er ist eben übelst zugerichtet worden. Ja, ich möchte euch nicht das Ende sagen, wie es jetzt ausgegangen ist. Es ist aber skandalös gewesen, deswegen könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich denken, was passiert ist. Und die Doku ist super interessant und die möchte ich euch empfehlen. American Manhunt, O.J. Simpson.
Ich glaube, ich habe die auch schon mal geguckt. Ich bin mir nicht sicher.
Ja,
ich habe auf jeden Fall schon mal eine Doku über den geguckt.
Ich finde den Typ übrigens nicht sympathisch, von Anfang an nicht.
Ich fand den auch nicht
Also nicht nur, weil der jetzt eben wohl den Mord begangen hat, aber ich habe den gesehen und gedacht, warum finden den alle so toll? Seine Frau fand ich auch nicht sympathisch. Ne, sie ist ja gestorben, sie war ja das Todesopfer, aber ich fand sie einfach auch nicht sympathisch. Auf den Bildern, die ich so von ihr gesehen habe, habe ich gedacht, zwei unsympathische Menschen, ne? So, aber deswegen konnte ich diese Euphorie über diesen OJ nicht verstehen, warum den alle so geliebt haben, weil für mich kam der einfach nur ständig nonstop arrogant rüber. Und einfach nur selbstverliebt und so, ne?
Ja.
War er auch. Also der hatte überall im Haus, hatte der Bilder von sich mit irgendwelchen anderen Prominenten hängen. Tja. Und ja,
naja. Naja. So, und deine Frage?
Meine Frage ist, kannst du dich an ein schönes Ereignis aus der Grundschule erinnern, das du bis heute ja manchmal holst und sagst, ach, das war schön? Wow, sie strengt sich sehr an beim Nachdenken.
Ja,
Klassenfahrt.
Hat man in der Grundschule hat man doch keine Klassenfahrten gemacht.
Doch natürlich.
Haben wir schon Klassenfahrten gemacht?
Also ich hatte im 4. eine Abschlussfahrt in Anführungszeichen.
Kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir so.
Aber man hat ja auch Ausflüge gemacht.
Obwohl doch, so. Ich glaube, wir waren in Hinsbeck in der Jugendherberge, glaube ich. Ja.
Hinsbeck.
Ja, richtig weit weg.
Wild.
Ja. War jetzt nichts spezifisch. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich öfter mal dran denke und sage, boah, das war toll.
Ah, krass.
Also, nee. Weiß ich nicht, nee.
Das ist schade irgendwie.
Ja.
Schon. Also ich habe tatsächlich...
Ich kann mich daran erinnern, dass Robin öfter hinter mir hergelaufen ist und mich getreten hat. Aber
wow, toll.
Eine Zeit lang
Robin,
über den Schulhof.
Böser, böser Junge.
Ja, voll.
Wenn das seine Mutter hört...
Die wusste das bestimmt. Ich habe es ja bestimmt irgendwann mal erzählt.
Meinst du?
Ja, glaube ich schon. Nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nichts Spezifisches, ehrlich gesagt.
Na gut. Also ich habe tatsächlich mehrere Sachen, wo ich öfter mal dran denke. Ja. Aber das Schönste fand ich eigentlich, dass wir mal Schmetterlinge gebrütet haben. Also
sowas habt ihr gemacht?
Sowas haben wir gemacht.
Oh.
Mit unserem Herrn Schüttler.
Ja. Weißt du, ich musste Flöte üben. Weil ich ja dann irgendwann in der Flötenklasse war.
Du warst die Flötenklasse?
Ja.
Schön. Nee, wir sind losgegangen. Wir haben ein Terrarium gehabt und das haben wir dann gefüllt mit Blättern und Ästen und so. Und dann sind wir losgegangen und haben, ich weiß nicht, ob wir wirklich die Raupen gesammelt. Doch, wir haben die Raupen gesammelt, weil wir sind nämlich in den Innenhof mit dem Rasen gegangen, wo auch der Spielplatz war. Und da haben wir diese Raupen von Tagpfauenaugen von den Blättern gepickt und in unser Terrarium gepackt. Und die haben wir so lange gepflegt, bis sie verpuppt haben und gewartet, bis die Schmetterlinge geschlüpft sind. Und dann haben wir die Schmetterlinge freigelassen. Ja,
schön.
Das war ein schönes Erlebnis.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Das ist schön.
Ja.
Ja.
Deine Frage. Die andere ist traurig, dass sie sowas Schönes nicht gemacht hat in der Schule. Gleich kommt ein Tränchen raus, ich sehe es schon.
Wenn du 6 Monate nur noch ein Getränk trinken dürftest, was mit deinem Anfangsbuchstaben anfängt, worauf würde deine Wahl fallen?
Mit meinem Anfangsbuchstaben? Ja. Mit einem K?
Ja. Du, mit D ist das jetzt auch nicht viel einfacher.
Nur 6 Monate lang, also nicht für immer.
Nein, 6 Monate lang.
Darf man das zur Apfelschorle mischen? Also zur Schorle mischen?
Ja, wenn es immer noch mit K anfängt.
Ja, dann werde ich wohl Kirschsaft nehmen.
Ja.
Aber nur, wenn ich es dann auch wirklich zur Schorle machen darf.
Ja,
sonst ist mir das zu extrem.
Nein, das würde ich jetzt schon mal gelten lassen.
Kaktusfeigensaft ist auch ganz lecker. Den würde ich auch nehmen. Vielleicht sogar eher noch.
Ja. Also mir ist bei D jetzt nur ganz spontan Daiquiri eingefallen.
Wow.
Was frisst so aus dem täglichen Getränkesortiment, sag ich mal? Oder fällt dir gerade noch was ein?
Dinkel.
Darjeeling-Tee vielleicht.
Darjeeling ist gesünder als Daiquiri. Muss ich ehrlich sagen.
Das stimmt.
Vielleicht solltest du Darjeeling nehmen, sonst wärst du 6 Monate dauerbetrunken. Wäre nicht das Schlechte, doch.
Ja, dann fällt meine Wahl vielleicht auf den Darjeeling.
Ja, finde ich in Ordnung. Ist besser als Daiquiri. Gesünder.
Okay. Ja, und damit haben wir es für diese Woche auch geschafft.
Ja. Ihr seid uns jetzt wieder 2 Wochen los.
Yay!
Yay! Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr auch Bock drauf habt.
Ciao!
Tschö!
Sechs Jahre später konvertierten sie zum Katholiken.
Die Katholiken, wer kennt die? Nee,
Katholizismus.
Ne? Katholizismus. Katholizismus.
Boah, furchtbar. 6 Jahre später konvertierten sie zum Katholizismus. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer, das Wort. Katholizismus. 1623 kehrte sie, Witwe auch in zweiter Ehe, nach Köln zurück und führte mit ihrem Bruder Hartger die Post.
Na, wenn das nicht schon verdächtig ist. Witwe in zweiter Ehe.
Ja.
Die muss eine Hexe sein.
Mhm. Weitere Denunziationen. Deshalb ließ Katharina stets unter... Das ist ein Komma. Zudem war es ihrem Bruder Hartger inzwischen vor dem Reichskammergericht...
Die Hexenprozesse von Salem in Kolonialstaat Mississippi. Die vertriebenen Menschen belasteten die Ressourcen von Salem und verschärften die bestehende Rivalität. Am 29. Februar gaben die Mädchen unter dem Druck der Richter Jonathan Corwin und John Hawthorne. Nee, da ist kein O.
Ach so.
Da ist kein W. Es ist ein Hawthorne.
Hawthorne.
Hawthorne. Am 29. Februar gaben die Mädchen unter dem Druck der Richter Jonathan Corwin und John Hawthorne. Okay, das hat gut geklappt. Und der Legitimität, ich wusste, ich werde damit Probleme haben mit diesem Wort. Legitimität. Am 3. Oktober prangerte Increase Mather, Cotton Mather's, Mather, Increase.
Maryvale.
Als Reaktion auf diese Bitten und die Vernehmung seiner eigenen Frau als mutmaßliche Hexe verbot Gouverneur Phelps, der keine sogenannten Spektralbeweise zuließ und vergleich, das war doof, da war nämlich nur ein Komma und deswegen klang dieser Satz jetzt auch merkwürdig. Als das 20. Todesopfer der Salem-Hexenprozesse gilt Giles Corey, Martha Coreys 71 Jahre Ehemann. Mhm. Um ihm ein Geständnis, dass die Rechte den guten Namen vieler Angeklagter wiederherstellt, da hatte ich einen Stopper.
Yes.
Dass die Rechte den guten und rechtschaffenen für die antikommunistischen McCarthyismus im August 92 das Witch Trials
das.
Wer kennt's nicht?
Das